Galater Brief, Kapitel 5. Wir hatten schon die meisten Verse dieses Kapitels 5 betrachtet, aber ich hatte versprochen, dass wir uns in zwei weiteren Predigten auf die Verse 22 und 23 noch konzentrieren wollen, fokussieren wollen, wo es um die Frucht des Heiligen Geistes geht. Und diese Verse wollen wir zum Teil heute betrachten, wollen drei dieser Tugenden heute betrachten. Aber lasst mich diesen Text nochmal lesen, vielleicht ab Vers 16, dass wir uns den Kontext wieder vergegenwärtigen können. Galater 5, ab Vers 16. Ich sage aber, so spricht Paulus, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes, das sind die Verse, die wir heute betrachten wollen. Die Frucht des Geistes aber ist die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leeren Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen noch mal beten. Wir bleiben sitzen. Lieber Herr, wir sind wie Bettler vor dir. Wir brauchen deine starke Hilfe, die Hilfe deines Geistes, dass wir dir gefallen können, dass wir verstehen, was du für uns getan hast, Herr. Denn unser Verstand, unsere Sinne sind benebelt, wir können dich nicht erkennen, aber wir danken dir, dass du dich offenbaren willst, dass du das getan hast, Herr, im Laufe der Geschichte durch dein Wort, dass du dich dem Volk Israel offenbart hast, dass du dich in den letzten Tagen durch den Sohn, durch Jesus Christus, klar und deutlich offenbart hast, Herr. Wenn wir unseren Herrn Jesus sehen, sehen wir dich, Vater. Er ist das genaue Ebenbild deiner Herrlichkeit, deines Wesens. Hilf uns heute zu verstehen, welche Rolle, welche Funktion, welche Aufgabe der Heilige Geist in uns hat, der uns auch in das Bild deines Sohnes verwandeln will, der auch diese Tugenden, diese Eigenschaft in uns auch bewirken möchte. Und lass uns auch zusammen mit ihm arbeiten, Herr, kooperieren und nicht Hindernisse in den Weg stellen, Herr. Hilf uns dazu. Wir loben dich, wir preisen dich. Amen. In unserer letzten Botschaft über den Brief an die Galater haben wir gesehen, dass Paulus einen Gegensatz zwischen den Werken des Fleisches und der Frucht des Geistes im Gläubigen aufzeigt. Wir haben gesehen, er spricht zunächst von den Werken des Geistes, beschreibt diese Dinge, diese schlimmen Dinge, die in uns sind, die wir produzieren, aufgrund unserer fleischlichen Natur. Und dann spricht er hier von der Frucht des Geistes. Warum gibt es diesen Gegensatz? Das liegt daran, Paulus spricht hier von Gläubigen. Er spricht nicht von zum einen von Nichtgläubigen und zum anderen von Gläubigen. Warum gibt es diesen Gegensatz? Es liegt daran, dass der Christ zwei Naturen besitzt. Die Schrift lehrt, wir haben in uns zwei Naturen. Zum einen eine alte Natur, die wir bei der Geburt geerbt haben, die vom Fleisch beherrscht wird. Und zweitens eine neue Natur, die Gott uns geschenkt hat und die vom Heiligen Geist geleitet wird. Am letzten Mal erklärt, dass Paulus mit Fleisch, wenn er hier vom Fleisch spricht, meint er nicht den Körper, unser Leib, sondern was ist der Fleisch? Das Fleisch, das ist die Denkweise, die wir geerbt haben, die Gewohnheiten, die unsere gefallene Menschheit kennzeichnen, ja alle Menschen kennzeichnen. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese beiden Naturen, sowohl die alte als auch die neue, während unseres gesamten Glaubenslebens in uns nebeneinander existieren, koexistieren. Beide Naturen existieren in uns nebeneinander unser ganzes Leben lang. Die alte Natur verschwindet nicht mit der Bekehrung, wenn wir Christ werden. Uns wird eine neue Natur gegeben, die zu der alten Natur hinzukommt. Wenn das Neue Testament sagt, dass wir neue Menschen sind, dann spricht es von unserer neuen Identität in Christus und meint damit nicht in erster Linie die neue Natur. Deshalb müssen wir unterscheiden zwischen, was die Bibel sagt, wenn sie von dem neuen Menschen spricht und wenn sie auch von der neuen Natur spricht. Es ist nicht genau das Gleiche. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wenn wir an Jesus glauben, versucht auch nicht, die alte Natur auszulöschen, zu vernichten, sondern er bringt in uns die Eigenschaften des göttlichen Lebens hervor. Das ist die Aufgabe des Geistes. Wenn wir diesem neuen Leben, das wir bekommen haben, und denken auch Priorität einräumen, werden wir erneuert und die Frucht des Geistes kann sich in uns entfalten. Schlechte und gute Frucht sind die Verhaltensäußerung dieser beiden Kräfte, die gleichzeitig in uns am Wirken sind. Unsere sündige menschliche Natur auf der einen Seite und der Heilige Geist auf der anderen Seite. Beachten wir zunächst, wenn wir diesen Text lesen, dass nicht von den Früchten des Geistes gesprochen wird, im Plural, im Mehrzahl, sondern von der Frucht des Geistes. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Das bedeutet, dass die Eigenschaft, um die es hier geht, alle gleichzeitig und ich würde auch sagen sofort in uns durch den Geist hervorgebracht werden. Dies ist von den Geistesgaben zu unterscheiden. Die Bibel spricht auch von Geistesgaben, Gaben, die der übernatürliche natürliche Gaben, die der Geist uns schenkt, das ist davon zu unterscheiden, denn bei den Geistesgaben, einige sind nicht jedem von uns gegeben, also der Geist verteilt diese Gaben, wie er will, und nicht jeder von uns bekommt alle Gaben. Aber bei der Frucht ist es so, dass diese Frucht in jedem von uns, zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens im Glauben auch sichtbar, bemerkbar sein sollte. Diese Frucht des Geistes gibt es in neun Tugenden erwähnt. Sie wird in neun verschiedenen, sagen wir so, Geschmackssorten vorhanden. Ich nenne sie nochmal Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wir werden uns heute mit den ersten drei dieser Tugenden befassen. Liebe, Freude, Frieden. Und beim nächsten Mal mit den anderen sechs, die sich mehr auf zwischenmenschliche Beziehungen beziehen. Die erste dieser Tugenden ist die Liebe. Die Liebe wird von allen diesen Tugenden an erste Stelle genannt, dass sie die größte von ihnen ist. Wenn Paulus in 1. Korinther 13 den Glauben, die Hoffnung und die Liebe vergleicht, betont er, dass das Größte davon die Liebe ist. Als Jesus nach dem größten Gebot des Gesetzes gefragt wurde, antwortete er: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und ein zweites ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten, sagt Jesus, hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Er meint damit, wer die Gebote Gottes halten möchte, soll sich an diesen zwei wichtigen Geboten orientieren. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu dem Nächsten. Das ist die Zusammenfassung im Grunde genommen von dem Willen Gottes für die Menschen, wenn es darum geht, seine Gebote zu halten, seinen Willen zu tun. Und Paulus erinnert die Galater an dieses Prinzip. Wir haben es auch hier im Kapitel 5 gelesen, Vers 13 und 14. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Wiederum haben wir das Fleisch hier. Sagt, Christus hat euch frei gemacht. Es ist nicht, weil ihr frei seid, dass ihr so leben könnt, wie ihr wollt. Macht nicht diese Freiheit zu einem Vorwand, um so zu leben, wie ihr wollt, sondern, und das ist sehr wichtig, was er hier sagt, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus betont hier den zweiten Teil dieses Gesetzes, denn bei ihm geht es hauptsächlich um die Liebe zu den Menschen. Wenn er hier die Liebe als eine Frucht des Geistes beschreibt, meint er eine Liebe, die sich dadurch zeigt, dass wir den Nächsten lieben und ganz besonders den Bruder und die Schwestern. Das Thema der Liebe in der Bibel kann nur verstanden werden, wenn man sich auf das Wesen Gottes selbst beruft. Johannes bekräftigt in seinem ersten Brief, dass Gott, er sagt nicht Gott ist lieb, er sagt Gott ist die Liebe. Wenn wir über die Liebe denken, sollen wir auf Gott schauen. Gott ist die Liebe. Gott liebt nicht nur, er ist die Liebe. Alles, was Gott tut, fließt aus seiner Liebe. Der Psalm 136 verkündet: Dankt dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewiglich. Güte und Gnade bei Gott sind die Eigenschaften, die Konsequenzen von seinem Wesen der Liebe. Wenn wir nicht das Vorbild der Liebe hätten, das Gott uns gibt, könnten wir nicht verstehen, was wahre Liebe ist. Heute in dieser Welt wird sehr oft von Liebe gesprochen. Aber wenn man sich näher anschaut, was die Menschen darunter verstehen, sehen wir oft egoistische Züge, nicht dauerhafte Liebe. Man liebt heute und man hasst morgen. Das ist nicht wirklich Liebe. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, sollen wir auf Gott schauen. Denn Gott ist die Liebe. Was wir bei Gott entdecken, ist, dass er bereit ist, sich selbst zu den Menschen, die er liebt, hinzugeben. Gott gibt sich selbst. Seine Liebe zeigt sich durch Opferbereitschaft. Ein wesentliches Merkmal der Liebe ist Opferbereitschaft, sich für die anderen zu geben. Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Verse 9 und 10, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott, haben wir die Definition der Liebe Gottes. Was ist die Liebe bei Gott? Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Da sehen wir, was Opferbereitschaft ist. Gott hat seinen Sohn für unsere Sünden gegeben. Paulus im Apostelgeschichte 20, wenn er sich an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus richtet, sagt er, er hat sein eigenes Blut gegeben. Das deutet auf die Göttlichkeit seines Sohnes. Das ist der Sohn Gottes, der sein Blut gegeben hat. Das ist nicht der Vater. Aber Gott, der Vater, hat auch in irgendeiner Weise selbst von sich gegeben. Er hat selbst seine Liebe gezeigt, indem er seinen Sohn gegeben hat. Johannes fügt hinzu, wenn Gott uns so geliebt hat, hat uns wirklich erklärt, was Liebe ist bei Gott. Wenn er uns so geliebt hat, so sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Er spricht hier von einer Pflicht. Er spricht nicht von irgendwas, was Optionales ist, sondern eine Pflicht, die alle Gläubigen haben. Eine Pflicht, die allen Gläubigen gegenüber ihren Brüdern und Schwestern obliegt. Leider sehen wir heute viel zu oft in Gemeinden Verhaltensweise, die ganz im Widerspruch zu dem stehen, was uns die Heilige Schrift hier in Bezug auf die brüderliche Liebe gebietet. Wir haben schon das Beispiel der Korinther. Also wenn Paulus seinen Brief an die Korinther schreibt, da spricht er auch von diesem Verhalten in der Gemeinde in Korinth. Und heute ist diese Verhaltensweise in vielen Gemeinden leider ersichtlich. Viele Christen verhalten sich heute wie Konsumenten. Wie wenn man in einen Supermarkt geht und sich bedient. Lieber empfangen sie und werden bedient, als sie geben und anderen dienen. Sie sind gefühllos, eigennützig, besserwisserig, reizbar und unversöhnlich. Und was die Gemeindeleiter betrifft, die ein Vorbild sein sollten, so ist es zwar ihre Pflicht, auf die gesunde Lehre zu achten, doch rechtfertigt dies keinesfalls bestimmte Formen von Tyranneien, die man in vielen Gemeinden beobachten kann heute. Wenn du dich nicht anpasst, dann hast du keinen Platz in unserer Gemeinde. In 1. Korinther 13 beschreibt Paulus die Liebe dagegen als hilfsbereit, bescheiden. Liebe hat mit Demut zu tun. Sie bläht sich nicht auf. Es sucht nicht das ihre. Sie ist selbstlos und sie ist auch ehrlich, rein und ehrlich ist auch die Liebe. Die Liebe lässt sich nicht reizen. Sie lässt sich nicht provozieren. Sie ist auch nicht nachtragend, wenn wir angegriffen worden sind, wenn wir beleidigt worden sind. Da sollen wir nicht versuchen, uns zu rächen. Liebe ist nicht nachtragend, sie erträgt und vergibt Beleidigung. Liebe ist optimistisch. Ist nicht pessimistisch. Sie denkt immer, es kann noch besser werden. Lässt sich nicht entmutigen. Weil sie ständig mit Gottes Eingreifen rechnet. Die Liebe rechnet mit Gottes Eingreifen. Gott wird es schon richtig tun. Glaubst du das? Christliche Liebe spiegelt den Charakter des Herrn Jesus Christus wider, der seine Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie für Gott zu gewinnen. Und der Herr Jesus Christus hat es geschafft. Soweit zu der Liebe. Man könnte noch viel sagen, aber die Zeit ist kurz. Wir kommen zu der zweiten Tugend, die Freude. Das ist die zweite Eigenschaft, die Paulus hier in dieser Liste erwähnt. Ja, das Besondere an der Freude ist, dass sie nicht das Privileg der Gerechten ist. Freude ist nicht das Privileg, das Vorrecht der Gläubigen allein. Auch Gottlosen können sich freuen, wenn die Lebensumstände für sie günstig sind. Selbst wenn ihr Glück nur von kurze Dauer ist. Die Bibel betont, dass das Glück der Gottlosen kurzlebig ist. Sie haben den Eindruck, dass sie glücklich sind, aber es dauert nicht lange. Wie ist es, dass auch Gottlosen glücklich sein können? Liegt es an ihnen? Nein, es liegt daran, dass Gott allen gütig ist und seine Sonne, sagt die Schrift, sowohl über den Guten als auch über den Bösen aufgehen lässt. Aber das wird nicht immer so sein. Gottlosen können heute glücklich sein, weil Gott zu allen Menschen gütig ist. Macht da keinen, in seiner allgemeinen Gnade macht er keinen Unterschied. Im Alten Testament sehen wir jedoch, dass es vor allem in der Gemeinschaft mit Gott, insbesondere bei den großen religiösen Festen Israels, dass das Volk Gottes, die Israeliten, die stärksten Gefühle der Freuden empfunden haben. Diese Gefühle finden ihren äußeren Ausdruck oft in Dingen wie Hüpfen, laut schreien und jubeln und singen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, sagt die Schrift. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich, heißt es im Psalm 16, Vers 11. Wir waren vor kurzem in Jerusalem und ich war erstaunt zu sehen, diese gläubigen Juden, diese religiösen Juden, wie freudig und glücklich sie sind, wenn sie jeden Abend, es gibt Menschen, die gehen jeden Abend zu der Klagemauer, man spricht von der Klagemauer, aber das ist das Gegenteil, im Grunde genommen sind sie glücklich. Jeden Abend gehen sie dahin, treffen sich und beten, obwohl sie den Herrn Jesus noch nicht kennen. Wie die Liebe ist aber auch wahre Freude eine Eigenschaft, die von oben kommt. Sie gehört ebenfalls in den Bereich des Übernatürlichen. Freude ist übernatürlich. Wir lesen zum Beispiel, dass es im Himmel bei den Engeln große Freude gibt, wenn ein Sünder Buße tut. Da jubeln die Engel. Freude ist in der Tat eng mit der Errettung der Verlorenen verbunden. Es ist die angemessene Antwort des Gläubigen auf die frohe Botschaft. Deshalb nennen wir das Evangelium frohe Botschaft. Das ist eine Botschaft der Freude, die Freude in uns hervorbringen sollte. Wir haben Beispiele im Neuen Testament. Im Gleichnis freut sich der Hirte, als er das verirrte Schaf wiederfindet. Hat große Freude. Die Hausfrau freut sich, als sie die verlorene Münze findet. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes bringt Freude im Haus des Vaters. Nur der ältere Bruder freut sich nicht. Er weiß nicht, was Freude ist. Vielleicht weiß er nicht, wer Gott ist. Der Mann, der im Acker einen verborgenen Schatz findet, ein Bild für das Evangelium, für die gute Nachricht, für das Heil, verkauft in seine Freunde alles, was er hat, um das Feld zu erwerben. Macht ihm Freude zu wissen, ich habe den wahren Schatz gefunden. Ich bin bereit, alles zu verkaufen, um diesen Schatz zu erwerben. Das macht ihm Freude. Gott kann uns durch materielle Segnungen mit Freude erfüllen. Es kommt auch von Gott, materielle Segnungen. Was wir haben, was wir besitzen, ob wir gesund sind, ob wir genug haben zu essen, zu bekleiden, ein Haus, ein Auto oder einen Beruf oder alles, was wir haben können. Es kommt von Gott. Aber Freude ist nicht nur etwas, das wir spüren, wenn wir im gegenwärtigen Augenblick ein gutes Gefühl haben. Das ist die Definition von Freude in der Welt. Wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann kann ich mich freuen. Wenn es anders ist, dann kann ich mich nicht freuen. Es ist nicht so in der Bibel. Paulus spricht auch von einer Freude inmitten der Bedrängnis in 2. Korinther 7. Und der Grund dafür ist, dass Freude auch mit zukünftigen Hoffnungen verbunden ist. Freude schaut auf das, was kommt. Das sehen wir sehr gut bei unserem Herrn Jesus Christus. Der, sagt die Schrift, um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Hebräer Kapitel 12, Vers 2. auch für uns Gläubige können Prüfungen und Verfolgungen ein Anlass zur Freude sein, sagt Jakobus in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 2. Petrus und Johannes empfanden ihre Geißelung als Anlass zur Freude, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um des Namens des Herrn willen. Lesen wir Apostelgeschichte 5. Leiden kann Freude bringen und bringt Freude, da die Gläubigen mit Christus in seinem Leiden vereint sind. Wenn wir leiden, wie Christus gelitten hat, können wir uns freuen, weil wir mit ihm vereint sind. Wir erleben, was er selbst erlebt hat. Wir werden mit ihm identifizieren uns mit ihm. Von der geistlichen Ebene kann man sagen, dass die Freude aus der Heilsgewissheit entsteht. Deshalb ist Heilsgewissheit, du musst auch wissen, wenn du Christ bist, dass du wirklich gerettet bist, dass Gott dich bewahrt. Heilsgewissheit ist der Grund für unsere Freude. Und sie entsteht, diese Freude, weil wir wissen, dass wir das Heil erlangt haben und dank dieser Gewissheit können wir auf die ewige Seligkeit nach dem Tod schauen. Ja, das ist die Hoffnung, die wir haben, die selige Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt. Und wir werden in der ewigen Seligkeit mit ihm leben. Das ist, was unsere Freude ausmacht. Aus diesem Grund wird uns befohlen, uns in dem Herrn zu freuen. Warum steht in der Schrift, freut euch in dem Herrn? Weil wir diese wunderbare, diese selige Hoffnung haben. Ein Gläubiger kann nicht ständig in Traurigkeit leben. Ja, es gibt traurige Momente im Leben, wo wir auch weinen können. Aber wir können nicht ständig in Traurigkeit leben, ohne unseren Erlöser gegenüber Undankbarkeit zu zeigen. Das würde bedeuten, wenn wir ständig traurig sind, dass wir nicht verstanden haben, was Jesus für uns getan hat, was er uns geschenkt hat. Es kann nicht sein. Paulus sagt deshalb im Philipper Kapitel 4, Vers 4, freut euch im Herrn, alle Zeit, ob die Umstände günstig sind oder ungünstig, freut euch alle Zeit. Und er wiederholt es nochmal, er sagt, abermals sage ich, freut euch. Wir kommen zu der dritten Tugend, Friede. Das griechische Wort hier für Frieden ist Eirene. Es gibt auch Vorname Irene, das kommt von Irene, Friede. Wie in unserem heutigen Verständnis bezeichnet dieser griechische Begriff einen Zustand der Sicherheit. Für die Griechen ist Friede vergleichbar mit einem Zustand der Sicherheit, der Ruhe und oder der inneren Gelassenheit. Das ist das, was wir unter Frieden verstehen, ja. Aber für die Hebräer, für die Juden, hat der Begriff Frieden, Shalom, eine viel umfassendere Bedeutung als das, was die Griechen oder was wir verstehen unter Frieden. Es beschreibt sowohl einen gegenwärtigen Zustand als auch etwas Dauerhaftes. In Frieden sein heißt für die Hebräer, ein erfülltes Leben zu haben, erfüllt zu sein mit allem, was man sich wünschen kann. Und es an nichts fehlen zu lassen. Neben der Abwesenheit von Krieg oder einem Gefühl der Ruhe bedeutet es auch, erfolgreich und gesund zu sein. Deshalb, wenn die Juden sagen Shalom, die wünschen dir auch Gesundheit. Aber vor allem heißt es, in Harmonie, in einem harmonischen Zustand mit anderen Menschen und vor allem mit Gott zu leben, in Harmonie mit Gott zu leben, ist wahre Shalom. Friede ist ein Begriff, der im Bund zwischen Gott und seinem Volk häufig vorkommt. Der Gläubige hat Frieden, wenn Gott wohlwollend auf ihn schaut. wenn Gott ihm günstig und wohlwollend ist. Das erkennen wir deutlich im priesterlichen Segen, einen Segen, den wir oft am Ende unseres Gottesdienstes aussprechen. Das heißt, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Herr schaue günstig, wohlwollend auf dich und gebe dir Frieden. Wie bei der Liebe und der Freude ist Gott die wahre Quelle des Friedens. Als Gideon in Richter Kapitel 6, Vers 24, Gott einen Altar baut, nachdem der Engel sich offenbart hatte und zu ihm freundlich begrüßt hatte. Er sagt, großer Held. Ja? Und Gideon hatte große Furcht, aber er sieht, der Engel ist ihm doch freundlich zugewandt. Nannte er diesen Altar, den er für Gott baute, Yahweh Shalom. Gott ist Friede, Gott ist mein Friede. Ich bin in Frieden mit Gott. Gott sieht wohlwollend auf mich. Der Bund, den Gott mit den Israeliten schließt, ist deshalb ein Bund des Friedens, in dem der Herr sich verpflichtet, ihnen das größte Glück zu geben, wenn sie ihm treu sind. Gott will uns das größte Glück geben. Er will uns wirklich glücklich machen, wenn wir ihm treu sind. Das ist ein Bund des Friedens. In der Bibel gibt es auch eine enge Verbindung zwischen Frieden und Gerechtigkeit. Friede und Gerechtigkeit passen zusammen. Wir kennen sicherlich diesen berühmten Vers aus Psalm 85, einem Psalm, der die bevorstehende Erlösung, die messianische Zeit ankündigt. Psalm 85, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Und dann kommt es, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst, sich umarmt. Im Zusammenhang mit dem kommenden messianischen Reich und der Ausgießung des Heiligen Geistes lesen wir weiter in Jesaja 32, Vers 17. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Es kann deshalb keinen Frieden geben für den Menschen, der nicht bereit ist, seinem Gott zu gehorchen. So lesen wir zum Beispiel auch in Jesaja 48, Vers 18. O, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Und dann ein paar Verse weiter, Vers 22. Kein Frieden, spricht der Herr, gibt es für den Gottlosen. Kein Frieden für den Gottlosen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir Frieden mit Gott schließen. Sonst gibt es keinen Frieden, keine Hoffnung für uns. Messianische Erwartung des Volkes Israels beinhaltete das Kommen des Friedenfürstes. Jesus in Jesaja Kapitel 9 wird der Friedefürst genannt. Er bringt Friede. Wenn Jesus in Bethlehem geboren wird, singen die Engel. Was singen sie? Kennt ihr das? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Menschen, die bereit sind, mit ihm Frieden zu schließen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das Evangelium bringt Friede. Die gute Nachricht ist, dass Gott durch seinen Sohn Jesus Christus Frieden mit uns geschlossen hat. Paulus bekräftigt in Römer 5, ganz am Anfang die ersten zwei Verse. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, Frage an dich, bist du aus Glauben an den Herrn Jesus gerechtfertigt? Hast du das Heil erworben durch Jesus Christus? Glaubst du an ihm, dass er dein Erlöser ist, dass er deine Sünden vergeben hat, dass er bereit ist, Frieden zu schenken, einen ewigen Frieden, Frieden mit Gott? Paulus sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, das ist geschehen. Weil wir geglaubt haben an Jesus Christus, sind wir gerechtfertigt, sind wir gerecht vor Gott. Ja, Gerechtigkeit und Frieden passen zusammen. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Eine wunderbare Nachricht. Wir haben Frieden mit Gott. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Definition von Frieden mit Gott. Zugang zu der Gnade Gottes, dass Gott dir gnädig ist, dass er dir deine Sünden vergibt. Und dass du mit dieser Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes leben darfst. Die neue Welt, die Gott im kommenden Zeitalter erschaffen wird, wird uns als eine Welt des Friedens beschrieben. Eine malerische Beschreibung von diesem Friedensreich finden wir in Jesaja Kapitel 11. Ein wunderbares Kapitel auch. Deshalb ist auch das Buch Jesaja ein wunderbares Buch. Ich empfehle euch, dieses Buch immer wieder zu lesen. Das ist das Evangelium des Alten Testaments. Jesaja 11. Da wird der Wolf bei den Lämmern wohnen und der Leopard oder Panther wird bei dem Böcklein niederlegen. Ein Bild, um zu zeigen, es kann nicht sein, dass ein Raubtier Frieden mit seinem Opfer macht. Hier wird es auch möglich sein. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden. Seht ihr, wieder, was wir im ersten Buch Mose lesen, dass alle Tiere, auch die Raubtiere, Gras gefressen haben, wird im Friedensreich wieder da sein. Ja? Da steht hier, auch die Raubtiere, die Bären, werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen, wie ein Rind. Sein Bild, ne? Um zu zeigen, es wird kein Tod mehr sein. Ja? Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf der ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde ist auch etwas, was wir auch als Bild im Alten Testament oft finden. Die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Unsere Erde besteht hauptsächlich aus Wasser. Ja? Ist es euch klar, dass die Ozeane bedecken und es wird noch mehr sein in der Zukunft durch die globale Erwärmung. Aber eines Tages lesen wir, die Erde wird erfüllt von der Gegenwart, von der Erkenntnis des Herrn sein, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Jesaja beschreibt diese Welt poetisch als eine Zeit, in der ihr mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werdet. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Damals, ich kann mich erinnern, haben wir bei einem Einsatz dieses Lied singen. Es gibt ein Lied, das sagt, ja, ihr werdet in Freuden ausgehen und die Bäume werden klatschen. Die Leute haben uns geguckt und Bäume klatschen nicht in die Hände. Doch, es wird möglich sein. Es ist ein Ausdruck hier zu zeigen, dass sogar die Steine schreien werden und Gott verherrlichen werden. Durch sein Kreuz hat Jesus Christus nicht nur Frieden zwischen Gott und den Menschen geschaffen, sondern auch Frieden unter den Menschen, insbesondere zwischen Juden und Nichtjuden. Paulus lehrt in Ephesus 2, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und unbeschnitten genannt wurdet von den sogenannten Beschneidungen, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Christus hat diese Scheidewand zwischen Juden und Nichtjuden abgebrochen. Deshalb gibt es nur ein Volk. Es gibt weder Griechen noch Juden, Skythen, Barbaren oder Römer oder Hellenen, sondern ein Volk in Jesus Christus, kein Unterschied. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat. Christus hat das Gesetz abgeschafft, und die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, wiederum Friede hier, um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Versöhnung ist auch ein Ausdruck des Friedens. Durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, den Heiden und den Nahen, den Juden. Und durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Und deshalb kann auch Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 13 sagen, lebt in Frieden miteinander. Frieden ist ein Ausdruck unseres Glaubens. Deshalb, wenn in einer Gemeinde kein Friede da ist, dann muss man sich fragen, da haben die Menschen irgendwas nicht verstanden. Es kann nicht sein, dass Christen nicht in Frieden leben können. Ich komme zum Schlusswort. Ja, vielleicht durch das, was wir gehört haben, verstehen wir jetzt, warum diese drei Tugenden, die wir gerade untersucht haben, Liebe, Freude und Frieden, die Frucht des Heiligen Geistes in uns sind. Es ist derselbe Geist, der uns die herrliche Wesensart des himmlischen Vaters und das, was er in Christus Jesus für uns getan hat, offenbart. Der Geist offenbart uns, wie Gott ist und was Jesus, sein Sohn, für uns getan hat. Und in dem Maße, in dem diese Erkenntnis unsere Gedanken erfüllt und wir über alle diese Dinge nachdenken, wird sie uns wahre Freiheit und den Sieg über die Sünde verschaffen und uns nach und nach in das Bild unseres Herrn Jesus Christus verwandeln. Amen.